Herzlich willkommen zu dem Podcast für Pflegefamilien in Deutschland und der neuen Folge. Hier hören Sie Fachliches, Berührendes und Spannendes rund um das Abenteuer, mit Pflegekindern zu leben und ihnen ein Zuhause zu schenken. Fühlen Sie sich eingeladen, dieser Episode zu lauschen. Wir freuen uns über Rückmeldungen und Austausch. Und jetzt viel Freude beim Hören.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcastes Pflegefamilien Deutschland. Und wissen Sie, es ist heute die 50. Episode und das macht uns ein wenig stolz. Also wir haben seit April 2020 insgesamt 50 Episoden für Pflegefamilien produziert und auch für Fachkräfte im Pflegekinderwesen. Und heute, und darüber freue ich mich besonders, habe ich zu Gast Leonie Lutz. Sie ist eine echte Expertin in Sachen Kinder digital begleiten. Und mit ihrer Expertise hat sie eine Vision. Sie will nämlich einen aktiven Beitrag leisten, wie ein sicheres und dennoch offenes digitales Familien- bzw. Pflegefamilienleben gelingen kann, ohne gleich mit Verboten um die Ecke zu kommen. Das finden wir richtig spannend. Sie will Eltern und Pflegeeltern dabei unterstützen, im Kontext dieses oft unüberschaubaren und sich ständig ändernden Themas handlungsfähig zu bleiben. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Leonie.
Hallo, schönen guten Tag.
Ja, toll, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Genau, wir haben im Vorgespräch das Du vereinbart. Das finde ich irgendwie, das macht es auch lockerer. Das habe ich manchmal mit Pflegekindern, wenn ich die mit denen spreche. Sonst bin ich eher beim Sie, ja auch gegenüber unseren Hörerinnen. Aber ich finde es passend, gerade auch was das Thema angeht. Das ist ja auch jung und jugendlich sozusagen. Da passt das. Genau, du kennst unser heutiges Thema nicht nur als Expertin, sondern du bist selbst auch Mama und hast damit auch Erfahrung. Und zwar sind deine Töchter knapp 8 und 18 Jahre alt. Und damit deckst du auch eine Altersspanne ab, würde ich sagen, rund um dieses Thema.
Absolut, ja.
Genau. Und was ich auch total spannend finde, unmittelbar bevorsteht die Veröffentlichung deines Buches. Ich weiß, dadurch, dass ich dich ein bisschen digital verfolge im Grunde, dass du da schon länger dran bist und dass diese Idee schon eine Weile in dir wirkt. Und ich glaube, das ist für dich auch ein richtiges Abenteuer, dass das jetzt unmittelbar bevorsteht.
Richtig, das ist sehr aufregend, ja.
Genau. Der Titel ist Begleiten statt Verbieten, als Familie kompetent und sicher in der digitalen Welt. Das reimt sich fast sogar ein bisschen, habe ich den Eindruck. Genau, und du hast das Buch zusammen mit einer Lehrerin geschrieben, die heißt Annika Osthoff. Genau, und von Beruf bist du eigentlich Redakteurin und unterhältst auch schon seit längerem einen Blog mit dem Titel, den ich auch total nett finde, Mini-Menschlein, ein Blog für Familien.
Richtig, ja. Ich bin also sehr digital unterwegs.
Ja, genau, stimmt. So ist auch die Einleitung in eurem Buch, glaube ich, dass ihr auch ganz viel dazu digital gemacht habt.
Ja, unser Buch ist tatsächlich ausschließlich in Clouds, via Padlet, via WhatsApp-Sprachnachrichten und geteilten Textvorlagen und so weiter entstanden. Also wir haben uns, Annika und ich haben jetzt schon das zweite Buch zusammengeschrieben. Das erste ist für Lehrkräfte, das war ein E-Book. Begleiten statt Verbieten ist ein Elternratgeber, der erscheint am 16. Mai 2022. Und wir haben uns bis heute, pandemiebedingt, tatsächlich nicht im echten Leben gesehen, sondern es ist alles digital entstanden. Und so verstehen wir eben auch digitale Medien eben als wunderbare Werkzeuge. Und das wäre super, wenn das eben auch für Kinder gilt.
Ja. Genau, die auch quasi dadurch eine ganz praktische Relevanz haben.
Ja, und dass man, also dass Kinder von der Pike auf lernen quasi, dass Geräte wie Tablets und Smartphones nicht nur für Unterhaltung stehen, dass es nicht bedeutet, da kann ich daddeln, da kann ich was gucken, sondern dass man auch versteht, okay, mit welchen Apps und Anwendungen kann ich da eigentlich zum Gestalter werden? Wie können wir Kinder Gerätekompetenzen erlernen? Da sprechen wir auch später nochmal drüber. Also, dass wir quasi von Anfang an zeigen, schau mal, was man alles mit den Geräten machen kann und nicht so sehr, diese Geräte stehen nur für Konsum.
Ja, ganz wichtig. Magst du uns mal verraten, wie du auf dieses Thema gekommen bist für dich selbst?
Also, wie du schon gesagt hast, habe ich zwei Töchter und ich bin seit über 15 Jahren als Redakteurin im Netz unterwegs. Das heißt, ich habe fast ausschließlich immer als Online-Redakteurin gearbeitet und vor der Geburt meiner zweiten Tochter ein Digitalteam geleitet für eine Fernsehproduktionsfirma und bin dadurch natürlich jeden Tag mit verschiedenen Apps in Berührung gekommen, musste hinterfragen, wie können wir die nutzen und so weiter. Und dadurch haben sich im Freundeskreis immer so kleine Elterngruppen gebildet. Und als dann das Thema bei meiner großen Tochter kam, erst das Smartphone und im Freundeskreis, sind diese ganzen Eltern immer auf mich zugekommen und haben gesagt, Mensch, du bist doch vom Fach, kannst du mir sagen, was ist jetzt mit Snapchat, ist das besser als Instagram, darf ich das meinem Kind erlauben, ja oder nein und so. Und irgendwann habe ich mir gedacht, Mensch, das kann doch nicht so schwer sein, dass man sich da als Eltern so einen Überblick verschafft und habe mich dann auf Recherche gemacht und habe quasi aus Elternsicht geguckt, wie einfach oder schwer ist es, einen generellen Überblick über alle Themen von Jugendlichen oder Kindern auch Digitalthemen zu bekommen. Und es ist möglich, aber es ist sehr zeitintensiv. Ich hatte mir dann ganz viele kostenlose Broschüren bestellt und hatte in meinem Büro dann einen Stapel, der war höher als ein Meter, nur Broschüren. Und da dachte ich dann so, okay, das ist nicht möglich, dass Eltern sich das durcharbeiten. Das muss gebündelt werden und irgendwie so, dass es einfach auch ist. Und dann habe ich Online-Kurse daraus erarbeitet und habe dafür aber auch fast 9 Monate als Kind im Netz recherchiert, um dann nochmal zu gucken, was erleben die eigentlich im Internet? Also wie ist das Internet zu mir, wenn die anderen glauben, sie chatten hier mit einem Kind? Und diese ganzen Erfahrungen fließen quasi in meine Online-Kurse rein. Und dadurch habe ich natürlich dann Leute kennengelernt, wie jetzt auch zum Beispiel die Annika, und die natürlich mit Kindern und Jugendlichen jeden Tag arbeitet, dadurch, dass sie Lehrerin ist an einer digitalen Modellschule, also auch spannend. Und so kam die Idee, lass uns ein E-Book für Lehrkräfte machen und irgendwann, Mensch, eigentlich müssen wir das auch als Buch für Eltern bereitstellen. Und so ist dann Begleiten statt Verbieten entstanden. Also es war sozusagen so ein jahrelanger Prozess, der quasi nach wie vor anhält. Jetzt ist meine große Tochter 18, da ist jetzt das Thema Digitalität begleiten, das ist jetzt durch.
Klar.
Aber sie hat trotzdem auch nie eine negative Erfahrung machen müssen im Netz. Und mit der kleinen Tochter, die jetzt 8 wird, da bin ich natürlich jetzt ganz am Anfang.
Ja, total spannend. Und ich finde auch spannend den Gedanken, mal ins Internet zu gehen und diese Apps auszuprobieren vor dem Hintergrund, dass ich wie das aus der Perspektive eines Kindes betrachte. Das ist ja ein genialer Einfall, finde ich.
Ja, also das war natürlich auch nicht immer leicht. Da gibt es dann Dinge, die man zum Beispiel nicht erlebt, wie jetzt, ich sage jetzt mal Mobbing, also Cybermobbing, weil Mobbing entsteht ja eher in einem sozialen Umfeld. Das ist mir also dann nicht widerfahren, weil das hatte ich ja nun nicht. Aber es gibt eben andere Dinge, wie zum Beispiel Cybergrooming, also der Versuch eines sexualisierten Kontaktes an einem Kind. Und das habe ich wirklich, wirklich massiv erfahren, dass Erwachsene mich als vermeintliches Kind angegroomt, also angechattet haben, mit mir in Austausch wollten, mit mir Fotos tauschen wollten und so weiter.
Ja, Wahnsinn. Genau, und da wird deutlich, wie schnell sozusagen das kippen kann.
Ja, das kann sehr schnell kippen, auch wenn man wenig von sich preisgibt. Ich hatte ja nun keine Fotos, die ich nutzen konnte. Also sonst hätte man ja gesehen, dass ich über 40 bin und nicht unter 18. Das heißt, ich hatte eigentlich wenig digital preisgegeben und trotzdem habe ich das in Spielen oder auch in sozialen Netzwerken eben erlebt. Und so kann ich das eben auch besser an die Eltern mitgeben und ihnen dann auch erklären, wie sie ihre Kinder davor auch schützen können. Ne? Weil Cybergrooming ist zum Beispiel so ein Phänomen, das ist noch viel zu unbekannt in Deutschland. Cybermobbing kennt irgendwie jeder, weil auch das Wort Mobbing drinsteckt, da kann man sich was drunter vorstellen. Aber beim Cybergrooming, das ist noch viel zu unbekannt.
Ging mir auch so. Ich kannte den Begriff nicht, also in der Vorbereitung. Und von daher ist es ja umso wichtiger, diese Begriffe auch zu erklären und transparent zu machen, auch Eltern und Pflegeeltern, was sowas bedeutet. Ja, okay. Steigen wir mal ein. Was sind so die Hauptfragestellungen, die dir begegnen? Du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet, wie das entstanden ist in deiner Zeit quasi als Online-Redakteurin. Was begegnet dir aktuell?
Also aktuell ist die Sorge vieler Eltern das Thema Medienzeit. Also weil wir jetzt ja natürlich immer noch in der Pandemie stecken und viele Eltern die Kinder zu Hause haben, weil sie in Quarantäne sind, trotzdem arbeiten müssen und dann ein unfassbar schlechtes Gewissen haben, wenn das Kind eben nicht nur 20 Minuten eine Sendung guckt, sondern 3-4 Stunden. Mhm. Das ist ein Riesenthema. Aber auch natürlich die dadurch hervorgerufene noch mehr Aktivität im Netz hinsichtlich Online-Games, dass viele Kinder einfach nur zocken und die Eltern dann Sorge haben, dass es ihre Kinder aggressiv macht. Also man kann sagen, dass die Ängste von Eltern momentan doch recht hoch sind, Fehler zu machen, das Kind nicht richtig begleiten zu können. Auf der anderen Seite können sie es nicht anders, sie müssen ihren Jobs nachgehen, ihre Arbeit machen und so weiter. Aber auch Themen wie okay, ich erlaube das jetzt meinem Kind, weil ich arbeiten muss oder weil ich einfach mal kurz einen Kaffee trinken muss und Ruhe brauche. Aber welche Kinder-Apps sind eigentlich gut? Wie erkenne ich denn auch seriöse Kinder-Apps und so weiter? Also ne, wenn man jetzt in die Charts guckt, in den Play Stores oder im App Store, dann sieht man, okay, die top meist runtergeladenen Apps, die sehen ganz nett aus, aber sehen die nur nett aus oder ist da auch nett drin? Ne? Das weiß man so nicht. Und das sind so aktuell die größten Themen, aber natürlich auch soziale Netzwerke wie TikTok, Snapchat, Instagram, wo Eltern häufig gar nicht wissen, welche Gefahren gibt's da, welche Chancen und was muss man bei den Einstellungen beachten.
Okay, wenn wir das Thema Zeit nehmen, also ich habe ja auch verstanden, so wie du es gerade beschrieben hast, dass Eltern da oft in der Zwickmühle sind, beziehungsweise auch ambivalent einfach. Was wäre dein Tipp, damit umzugehen, wenn du jetzt an die Eltern und Pflegeeltern denkst?
Also es gibt natürlich offizielle Vorgaben. Da muss man aber sagen, alle offiziellen Vorgaben sind vor der Pandemie entstanden. Mhm. Zum Beispiel gibt es clicksafe.de oder auch die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, die wiederum knüpft Medienzeit an die Bewegung, weil sie halt sagen, naja, wenn Kinder an den Medien hängen, an den Geräten, dann bewegen sie sich nicht. Was die Zahlen aber nicht einschließen, ist natürlich, also wenn sie jetzt sagen, okay, 20 Minuten pro Tag ab einem Alter von 2 Jahren zum Beispiel, dann muss man vielleicht sagen, ja, vielleicht sehen aber Kinder auch etwas und bewegen sich danach, weil sie etwas nachspielen, was sie gerade gesehen haben. Mein Tipp wäre, man kann sich die offiziellen Empfehlungen angucken, nur für die momentane Zeit sind die quasi nicht geeignet und machen Eltern noch mehr Druck. Also da lieber aufs Bauchgefühl hören, wenn man selber dann das Gefühl hat, okay, jetzt ist es zu lang, Alternativen anbieten, basteln draußen, in den Wald gehen, wie auch immer. Das Thema Alternativen ist auch super wichtig und wenn ich 8 Stunden arbeiten muss und habe mein Kind zu Hause, dann muss ich dann quasi nach den 8 Stunden irgendwie versuchen, eine Alternative aufzuzeigen oder so, aber sich nicht so verrückt machen lassen und mehr so auf den Bauch hören und gucken, wie geht's dem Kind danach, ist es okay? Und das ist natürlich auch wahnsinnig altersabhängig. Also so eine generelle Empfehlung kann man eigentlich gar nicht verlässlich geben, weil man weiß ja auch, also ich weiß ja jetzt auch gar nicht, wie alt sind die Kinder der HörerInnen. Also einfach da mehr so auf sich selber vertrauen und sich nicht so verrückt machen lassen.
Ja, das finde ich einen wichtigen Hinweis und ich habe auch verstanden, dass es darum geht, auch ein bisschen zu beobachten, was entsteht aus der Nutzung, auch bei dem Kind. Weil wenn die zum Beispiel anfangen, was nachzuspielen, dann entsteht ja daraus auch was Analoges, sage ich mal, was inspiriert ist durch das Digitale.
Absolut. Es gibt auch Kinder, die zum Beispiel eine Sendung gucken und dann bauen die danach in einem Schuhkarton diese Welt nach, wenn sie Bastelmaterial zur Verfügung haben. Das kann man auch so ein bisschen anstupsen. Also mir ist auch ganz wichtig, dass wir lernen, digital und analog nicht so getrennt zu sehen, sondern versuchen, die Bereiche sich natürlich vermischen zu lassen. Für unsere Kinder ist nämlich beides quasi wie real. Nur für uns, weil wir damit nicht groß geworden sind, wir trennen das so. Das eine ist Internet, das andere ist echt. Aber der Vorteil ist, wenn man das so ein bisschen vermischt, ist, dass man von Anfang an besseren Zugang zum Kind hat und dann, dass man auch eben beim Abendessen nicht nur fragt, wie war es in der Schule, welche Hausaufgaben hast du gemacht oder hast du sie überhaupt gemacht, sondern dass man auch fragt, was hast du heute am Tablet gespielt, wie weit bist du gekommen, was hast du da erlebt, dass man also auch quasi der Digitalität einen Raum gibt im echten Leben.
Mhm. Genau, und dass es natürliches Gespräch ist, also und ein Austausch quasi mit dem Kind dazu passiert, weil das einfach vereinfacht. Und Kinder erzählen ja gerne, gerade jüngere Kinder, einfach so nebenbei, wenn ich so eine Frage stelle. Und dann kriege ich viel mehr mit. Und damit erlange ich ja auch als Vater oder Mutter mehr Sicherheit.
Absolut. Und wenn die Kinder merken, Mensch, meine Eltern interessieren sich dafür, dann kann man auch mal sagen, ja, kannst du mir mal, weiß ich nicht, das Kind spielt zum Beispiel Minecraft, kann man auch mal sagen, kannst du mir das mal erklären? Da wird ein Teenager vielleicht die Augen rollen. Aber wenn man das dann mal gezeigt bekommt und das Teenager-Kind eben das Gefühl hat, ah, okay, cool, ich kann das meinen Eltern oder Pflegeeltern erklären, dann ist es schon wieder eine gute Sache. Und man ist selber dann auch beruhigter, weil man weiß, ah, okay, Minecraft, das ist ja so ein bisschen wie Lego, das ist ja gar nicht schlecht. Ne? Mhm. Also man nimmt selber auch sich quasi dadurch die Ängste, wenn man da einsteigt und die Kinder erzählen lässt und erklären lässt.
Unser Podcast Pflegefamilien Deutschland wird komplett werbefrei produziert. Das Equipment, Hosting, die Bearbeitung und die Arbeitszeit etc. kosten Geld. Das investieren wir gerne für Pflegefamilien. Für alle Pflegekinder in Deutschland haben wir eine Bitte an Sie. Wir würden uns freuen, wenn Ihnen unser Podcast gefällt oder wenn Sie gerne Pflegekinder unterstützen möchten, dass Sie für den Förderverein zur Unterstützung von Pflegekindern Deutschland e.V. einen Beitrag spenden. Damit beflügeln Sie Zukunftsträume von Pflegekindern. Dies geht ganz bequem online unter www.förderverein-pflegekinder-deutschland.de. Oder Sie werden Fördermitglied in unserem Verein. Den Link finden Sie in unseren Shownotes. Wir sagen herzlichen Dank im Namen der Pflegekinder. Und wir freuen uns, wenn Sie unsere Idee in Ihre Familien und Freundeskreise tragen.
Was ich neulich mal in einem anderen Podcast gehört habe, wo es um die, ja, also die digitale Nutzung ging, auch zwischen Paaren sozusagen. Also wenn die Kinder schon ein bisschen älter sind, die etwas jüngeren Eltern, die sind ja auch sozusagen mit diesen Medien groß geworden oder die haben schon mehr Berührung damit. Und ich glaube, was auch total wichtig ist, ich weiß nicht, wie da deine Erfahrung ist, dass die selbst auch ihren Konsum von digitalen Medien reflektieren. Weil es ist ja schwierig, wenn am Mittagstisch oder am Abendbrottisch quasi jeder mit seinem Handy rummacht und die Erwachsenen sozusagen nicht wirklich ein Vorbild sind.
Absolut. Also gerade solche smartphone-freie Zeiten sind, glaube ich, für Familien exorbitant wichtig, auch eben wegen des Vorbilds wegen. Es gibt auch tatsächlich so Smartphone-Boxen, die man sich auf den Tisch stellt und dann muss jeder vor dem Essen sein Gerät reinstellen und ausschalten und so. Ich glaube aber, das braucht es gar nicht zwingend, ja. Also bei uns ist es eine ganz normale Regel, dass wir zu bestimmten Anlässen, wie jetzt natürlich zum Beispiel Essensmahlzeiten und so weiter, sind keine Geräte da. Wenngleich ich natürlich als Online-Redakteurin, als Bloggerin, ich arbeite ausschließlich im Netz. Ne? Also da kann man natürlich auch Kindern erklären, okay, Mama und Papa daddeln hier gerade nicht oder wir zocken irgendwie einfach nur, sondern wir sind am Arbeiten. Ne? Das kann man durchaus erklären. Aber wichtig sind einfach, weiß ich nicht, wenn ein Buch gelesen wird, wenn vorgelesen wird, wenn gegessen wird, wenn man in der Natur ist, beim Spaziergang. Es braucht nicht immer permanent das Gerät dabei. Ne?
Ja, das finde ich auch wichtig. Und mir geht's ja selber so, dass ich mir das auch vornehmen muss, weil ich auch viel im Netz unterwegs bin und Podcast mache zum Beispiel. Also das ist ja auch hochdigital. Und ich muss mir es auch wirklich, ja, wie du sagst, wenn ich spazieren gehe, dann nehme ich das Handy gar nicht mit und dann kann ich auch eine andere Form der Wahrnehmung sozusagen wieder mehr aktivieren, die bei mir was ganz anderes auslöst. Ja, und das ist ja für Erwachsene und Kinder gleich wichtig im Grunde.
Ja, wobei, da muss man jetzt natürlich sagen, es gibt zum Beispiel auch ganz tolle Apps vom Naturschutzbund, NABU, oder auch eine Pflanzenerkennungs-App. Das kann auch toll sein, wenn man dann mal bewusst sagt, okay, wir machen heute einen Medientag in der Familie, wir gehen in die Natur raus und dann entdecken wir, welcher Baum ist das? Welche Frucht ist das? Wie heißt der Strauch? Ist der giftig? Wir haben das mal ganz zufällig bei unserer Oma im Garten. Ich hatte diese Apps alle installiert und dann sagt meine Tochter, Mama, was ist das denn hier für eine Pflanze? Mhm. Und ich kannte die nicht und dann haben wir die abfotografiert und haben gesehen, oh, die ist hochgiftig. Mhm. Die muss sofort im Hausmüll entsorgt werden, ja. Wenn hier kleine Kinder krabbeln und spielen und so. Und also da können wiederum digitale Medien punktuell auch toll sein, wenn man quasi was lernt, weil man versteht, oder diese Vogelstimmenerkennungs-Apps, ne? Mhm. Aber da kann man quasi bewusst rausgehen und sagen, heute entdecken wir mal, was wir gesehen haben und gucken uns dann über die Apps an, wie was heißt und so weiter. Mhm. Also das geht auch, aber das ist natürlich nicht Usus, ne, dass man jetzt immer, wenn man im Wald spazieren ist oder so, dass man immer quasi mit dem Handy da unterwegs ist, klar, sozusagen.
Klar, aber ich finde gerade gut, das eben punktuell zu machen und dann steht ja wieder der Nutzen der App im Vordergrund und was ich darüber lernen kann. Und dann kriegt es die App und das, was damit verbunden ist, nochmal wieder eine andere Bedeutung. Und es ist eine verabredete Aktivität, die ja auch richtig Spaß machen kann, finde ich.
Total. Und wir haben wieder das Thema, das Gerät ist ein Werkzeug, um etwas zu lernen. Mhm. Und es geht dann nicht um Konsum oder um sich berieseln lassen, sondern wir nutzen es als Helfer sozusagen. Mhm, ne?
Genau.
Und so kann man natürlich ganz leicht auch Medienkompetenz vermitteln durch solche Aktionen. Mhm.
Genau, ich habe mit unseren Kindern Geocaching gemacht. Da ist ja auch ein digitaler Anteil drin.
Ja.
Und das hat denen total viel Freude gemacht und mir auch. Also, weil ich konnte meine Liebe zu Natur mit einer spannenden Aktivität für meine Kinder verbinden.
Ja.
Und oft habe ich ihn dann gar nicht gefunden, sondern den Cache, sondern meine Kinder, weil die da irgendwie fixer und offener waren. Mhm. Ja, total spannend. Du hast noch so zwei Stichworte, die ich total wichtig finde, nämlich Gerätekompetenz und Medienkompetenz. Und du unterscheidest ja auch bewusst dazwischen. Mhm. Könntest du das nochmal unseren Hörerinnen erläutern? Das wäre total super.
Ja, also viele Eltern oder auch glauben einfach, dass die Kinder ja viel medienkompetenter seien als sie selbst, weil der Schein so ein bisschen trügt. Also ich sag jetzt mal, die können gerade so laufen und sich an der Couch entlanghangeln und wenn da ein Tablet liegt, dann wischen die rum und tippen und verstehen direkt, wenn ich da drauf datsche, dann passiert eine Aktion. Mhm. Und mir hat neulich eine Oma ganz stolz erzählt, dass ihr Dreijähriges komplett alleine YouTube bedienen kann und es viel besser versteht als sie selbst. Und dadurch entsteht eigentlich ein falsches Bild. Mhm. Was wir da sehen, ist Gerätekompetenz. Das heißt, Schließen-Button, Start, Stopp, Home-Button, Apps öffnen und so weiter. Oder, ne? Und das ist am Anfang und wenn die Kinder größer werden und Smartphones haben, dann verstehen sie die Geräte besser, sie können Sachen installieren, Apps installieren und so weiter. Mhm. Was aber dabei vergessen wird, ist natürlich, dass das nicht Medienkompetenz ist. Medienkompetenz ist quasi der Weg, dass wir unsere Kinder zu mündigen Nutzern machen. Also, dass sie auch verstehen, wie erkenne ich Falschnachrichten? Was darf ich eigentlich bei WhatsApp teilen? Was darf ich weiterleiten? Mhm. Was sollte ich nicht weiterleiten? Wie ich hinterfrage? Stichwort Datenschutz. Was gebe ich im Netz von mir preis? Wie sind meine Accounts in sozialen Netzwerken? Stelle ich die öffentlich oder nicht? Warum stelle ich sie nicht öffentlich? Und so weiter. Also da sind so wahnsinnig viele Themen dabei. Da brauchen Kinder einfach Unterstützung. Und bei den Gerätekompetenzen, da ist es so, die erlernen sie eigentlich von sich aus, weil die Geräte absichtlich natürlich total intuitiv gestaltet sind. Medienkompetenz ist aber nicht intuitiv. Medienkompetenz erfordert Wissen. Mhm. Und das ist ein Punkt, da können Eltern ihre Kinder altersgerecht begleiten und einfach gucken, okay, wenn Kinder jetzt, sobald Kinder lesen und schreiben können und spätestens ab dem Moment, wenn sie eigene Geräte haben, ein eigenes Smartphone zum Beispiel, muss man mit ihnen gewisse Themen besprechen und ihnen auch erklären, warum man die bespricht.
Mhm, genau. Ja, ich finde das so witzig, weil da gibt es eine Parallele auch zu älteren Menschen. Mein Vater ist 81 und ich habe einen 83-jährigen Freund und die haben ganz viel Medienkompetenz. Also die sind vorsichtig, die passen auf, die überlegen sich, wollen sie das oder wollen sie das nicht und so weiter. Ja. Aber die haben eher weniger Gerätekompetenz.
Stimmt, ja.
Die rufen mich dann immer an, wenn irgendwas hakt, was sozusagen mit dem Gerät oder der Software zu tun hat, Genau, und wo sie nicht weiterkommen. Das finde ich total spannend. Und das ist ja dann ähnlich bei Kindern im Grunde, zumindest bis zu einem gewissen Alter. Mhm. Ja, und da ist nochmal wichtig, wie wichtig da die Eltern als begleitende Instanz sind.
Total. Aber ich glaube auch daran, dass Eltern da noch, Eltern sich da noch ein bisschen mehr Wissen besorgen sollten. Mhm. Weil, also jetzt so in meiner Elterngeneration, ich bin 41, ich bin nicht mit digitalen Medien groß geworden. Mhm. Meine Eltern haben mir gewisse Dinge nicht beigebracht, einfach weil es die gar nicht gab. Mhm. Und deswegen musste ich mir das draufschaufeln. Nun mache ich das beruflich und es war ein leichtes, aber ich sage jetzt mal so, eine Krankenschwester beispielsweise, die das nicht beruflich macht, die ist ja auch gar nicht gefordert, dass sie sich diese Themen aneignet. Und dann kommt es eben irgendwann. Und deswegen bin ich auch so froh, dass bald unser Buch erscheint. Genau. Und da sind ganz viele Ideen drin für einen leichten Einstieg in medienkompetente Themen in der Familie.
Ja, genau. Also eine echte Empfehlung quasi auch nochmal. Wir werden das auch verlinken in den Shownotes. Genau, und was ich nochmal total spannend finde, dir ist ja eine bestimmte Haltung wichtig, nämlich begleiten statt verbieten, das steht ja auch im Titel. Wenn du das nochmal erläutern könntest, wieso diese Haltung so zentral bedeutsam ist, und das habt ihr ja auch gemeinsam, glaube ich, durch eure Erfahrung mit der Kollegin, die Mitautorin ist, entwickelt, dass das, also dass diese Haltung so zentral bedeutsam sein kann. Mhm.
Ja, es ist ganz klar, digitale Geräte und die Anwendungen, die dadurch entstehen, sind unsere Zukunft. Und wir sind mittendrin in einem Digitalisierungsprozess und der betrifft noch viel mehr unsere Kinder als uns selbst. Und wenn wir jetzt die Augen verschließen und sagen, oh Gott, das will ich alles gar nicht wissen, das ist alles so schlimm und ist alles schlecht, dann nehmen wir unseren Kindern vielleicht auch die Möglichkeiten, an den Geräten Zukunftskompetenzen zu erlernen. Mhm. Also wir können auch einen leichten Einstieg finden in Digitalität, indem wir mit ihnen zusammen Videos drehen, indem wir zum Beispiel auch, das geht alles, Podcasts machen, Hörspiele erstellen, Stop-Motion-Videos drehen. Also so Dinge, die Kindern unglaublich viel Spaß machen und wo sie lernen, hey cool, ich kann das Gerät ja auch so und so nutzen. Mhm. Und begleiten statt verbieten, dahinter steht natürlich auch, dass man nicht mit Druck arbeitet und nicht mit Verboten, weil im Zweifel, wenn ich meinem Kind öfters drohe und sage, wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, dann nehmen wir dein Handy weg. Wenn du das und das machst, wenn du das und das postest, dann kassieren wir das Gerät ein. Dann hat man eine Drucksituation und wenn dann wirklich mal was ist im Netz und das Kind zum Beispiel Cybergrooming erfährt, ist einfach die Hemmschwelle des Kindes exorbitant hoch, sich an die Eltern zu wenden, weil es Sorge hat, dass das Gerät weggenommen wird. Also Kinder und Jugendliche, die ein eigenes Smartphone haben, beschützen das wie einen Schatz, weil es eben Teilhabe bedeutet und weil es bedeutet, gerade jetzt in diesen Zeiten, es ist für mich auch Kontakt zu meinen Freunden. Das heißt, sie würden niemals riskieren, dass die Eltern ihnen das wegnehmen. Und wenn wir zu Hause damit drohen, es wegzunehmen, dann verschließen sich vielleicht auch Kinder. Und deswegen, glaube ich, sollten wir das Vertrauen, was wir zu Kindern aufbauen, nicht durch ein blödes Gerät zunichte machen, sondern sie begleiten. Und bevor wir verbieten, dass wir uns erstmal mit den Apps beschäftigen. Es gibt zum Beispiel ganz tolle Kindersicherungsanwendungen für Android, Google Family Link oder auch für Apple-Nutzer. Das ist dann die Familienfreigabe in Kombination mit der App Bildschirmzeit. Mhm. In beiden Apps sehe ich als Eltern oder Pflegeeltern, welche Apps möchte sich mein Kind runterladen. Mhm. Ich kann die sozusagen vorab freigeben. Und das ist ein wunderbarer Moment, wo ich im Prinzip die Chance habe zu erkennen, was ist eigentlich das digitale Interesse meines Kindes? Ist es eher an Minecraft und Co. interessiert oder möchte es sich gerade Instagram runterladen? Mhm. Und in dem Moment, wo ich das sehe, kann ich mich mit den Apps beschäftigen und mein Kind dann begleiten und sagen, okay, ich erlaube dir jetzt Minecraft, aber wir schalten zum Beispiel die Chat-Funktion ab. Oder ich erlaube dir Instagram, aber wir achten bei dem Nutzernamen darauf, dass dein Klarname, also dein realer Name, nicht auftaucht, dass dein Profil privat ist und so weiter. Also diese Kindersicherungs-Apps sind auch großartige Chancen für Eltern, wenn man sie nicht nutzt, um dann, weiß ich nicht, die Nachrichten des Kindes oder zu lesen. Also das geht nicht in das in die Ecke Kontrolle. Das würde wieder das Vertrauen, also wäre nicht förderlich fürs Vertrauen, sage ich mal, sondern eher, dass man die als Chance sieht, um besser zu verstehen, wie die Online-Lebensrealität des Kindes eigentlich ist.
Genau, ich habe mir selber, also wo du das gerade erzählt hast, diesen Zusammenhang gar nicht klar gemacht. Also dass quasi, wenn ich das als Drohmittel, weil das ja ein leichtes, weil ich ja weiß sozusagen, wie gern die das mögen, dass ich dadurch aber eigentlich das Gegenteil erreiche von dem, was ich will, nämlich, dass sie sich mir gegenüber öffnen, wenn es um diese Dinge geht und wenn sie auf was stoßen, was ihnen komisch vorkommt. Da will ich ja eigentlich als Vater und Mutter oder auch Pflegevater und Pflegemutter, dass die Kinder kommen. Und mir ist sehr einleuchtend, dass ich das dadurch verhindere. Gerade wenn ich diese, wie du es beschrieben hast, auch sage, das Handy ist für die ein Schatz. Und das erlebe ich ja auch so bei Kindern oder als unsere, die sind schon ein bisschen älter, quasi auch ein Handy hatten, dann haben die das wirklich. Das war für die was ganz Besonderes. Das war für die sehr wichtig, ja.
Ja, und das ist gerade jetzt in diesen Zeiten noch viel, viel wichtiger geworden. Ne?
Ja.
Und wir nehmen unseren Kindern auch wirklich Lebensqualität, wenn wir sagen, du musst jetzt dein Handy für 3 Tage abgeben oder so. Ne? Weil das einfach dann bedeutet, dass sie unglaublich einsam sind, weil alles, jeder soziale Kontakt über die Geräte läuft. Da muss man natürlich sagen, wir reden ja jetzt hier nicht von 3-, 4-, 5-, 6-jährigen Kindern, sondern wir reden ja jetzt von Kindern, weiß ich nicht, 13 plus oder so, die tatsächlich auch schon komplett quasi ihr Privatleben, ihr soziales Umfeld auch über Apps organisieren. Ne? Die treffen sich ja trotzdem real. Mhm.
Ja. Ja, richtig. Und das ist ja auch die Zeit, wo dann auch viele Konflikte entstehen zwischen Eltern und Kindern wegen der Pubertät, also wegen noch einer anderen Entwicklungsphase, in denen die Kinder sind, ja. Genau. Was, glaube ich, unsere Hörerinnen total brennend interessiert, ist die Frage, ab wann ist es denn vertretbar, einem Kind ein Handy zur Verfügung zu stellen? Wir erleben das auch so, dass sogar dann in den Pflegefamilien Diskussionen sind und der Vater und die Pflegemutter das unterschiedlich sehen. Hast du eine Empfehlung oder ist es so ähnlich, dass es auch eher darum geht, dass man genau guckt, wie ist die Eltern-Kind-Verbindung und wie entwickelt man das sozusagen zusammen?
Am Anfang ist natürlich ganz wichtig, dass man nicht nur sagt, okay, da kriegst du jetzt halt ein Handy, weil alle haben eins in der Klasse, hier mach mal, sondern dass man wirklich diesen Schritt erst geht, wenn man weiß, okay, ich als Pflegevater, Pflegemutter kann das Kind auch dahingehend begleiten in der Einrichtung von Apps, bei Sicherheitseinstellungen und Co. Also das würde ich voraussetzen. Ich finde auch nicht, dass Erst- oder Zweitklässlerkinder eigene Smartphones haben müssen. Die haben gerade so eine Lesekompetenz, aber es gibt einfach Dinge, wie jetzt zum Beispiel Cybergrooming, davor müssen sie auf jeden Fall geschützt werden. Meistens, also so erlebe ich es, dass quasi in Klasse 4, spätestens in Klasse 5 das aufkommt, dass alle ein Smartphone haben in der Klasse und dann will man das auch. Wenn man jetzt als Eltern weiß, okay, im Umfeld des Kindes oder aber in der Klasse haben sehr viele Kinder bereits ein Smartphone, dann ist das ein Thema, das kann man auch an die Schule zurückspielen. Wenn Smartphone auch immer heißt, dass sofort WhatsApp installiert wird und dann werden Gruppen erstellt. Und diese Gruppen brauchen am Anfang Regeln, zum Beispiel Klassenchat-Regeln. Und das kann man wunderbar in der Schule erarbeiten, weil man in der Schule sozusagen alle Kinder gleichermaßen erreicht, egal wie sie die Kinder zu Hause begleitet werden. Das ist ein Punkt, den kann man auch an die Grundschulen zurückspielen oder auch in der 5. Klasse an die weiterführenden Schulen, dass man auf den Klassenlehrer, auf die Klassenlehrerin zugeht und sagt, wie sieht's aus? Wäre das möglich, dass sie Klassenchat-Regeln mit den Kindern erarbeiten? Da gibt es kostenloses Material bei clicksafe.de zum Beispiel. Oder aber wenn die Lehrkräfte sagen, ich habe da selber gar kein Wissen, dass man vielleicht auch einen Experten engagiert, der dann einfach eine Stunde mit den Kindern arbeitet. Es ist ein sehr schwieriges Thema und die Frage ist immer, warum ein Smartphone? Ist es, weil das Kind es möchte? Ist es, weil der Druck groß ist? Oder geht es vielleicht nur darum, das Kind zu erreichen um auch um mir als Mutter oder Pflegemutter oder Pflegevater ein besseres Gefühl zu geben und auch dem Kind. Mhm. Und wenn es wirklich nur um diese Erreichbarkeit geht, dann kann man auch sagen, okay, man macht ein Zwischending und geht auf das Thema Smartwatch, also diese Uhren, wo man ausgewählte Nummern anrufen kann, wo man einen SOS-Button hat und wo man kurze Textnachrichten schicken kann, ganz ohne Internet. Ne? Ja. Und da gibt es auch mittlerweile DSGVO-konforme Modelle, die sehr, sehr gut sind. Die sind nicht günstig, aber das sind Smartphones auch nicht.
Ja, klar.
Also das ist so ein Zwischending. Das ist auch etwas, was ich jetzt zum Beispiel bei meiner Tochter, die jetzt 8 Jahre alt wird, die wird jetzt im Laufe des nächsten Jahres eine Smartwatch bekommen und sie bekommt ein eigenes Smartphone, aber erst zur weiterführenden Schule. Da weiß ich aus Erfahrung mit meiner großen Tochter, als sie in der 5. Klasse war, hatten sofort alle ein Smartphone, außer sie. Und sie war die Letzte in ihrer Klasse. Und das würde ich heute anders machen. Mhm. Ich würde es etwas früher geben, vielleicht am Anfang zur Klasse 5, weil sie total darunter gelitten hat, dass sie quasi fast ein Schuljahr lang so ausgegrenzt war. Da gab es einen Klassenchat. Sie ging jeden Morgen zur Schule und wusste nicht, was haben die anderen da gestern Abend drin besprochen. Sie war bei den Themen raus. Mhm. Und da hat sie sehr drunter gelitten. Und heute, das weiß ich heute, dass ich das eigentlich auch nicht möchte. Ne? Diese Ausgrenzung, die leider dadurch auch stattfindet.
Ja, ist klar.
Also es ist, jede Lösung ist quasi ein Kompromiss, aber auch auf der anderen Seite eine Chance, dass wir peu à peu und Stück für Stück unsere Kinder dabei begleiten und mit kleinen Dingen anfangen. Wenn man jetzt sagt, das will ich überhaupt nicht, aber das Kind will unbedingt WhatsApp, kann man natürlich auch über den elterlichen Account auf dem Computer WhatsApp installieren, dass man sagt, okay, dann bist du wenigstens hier erreichbar, du kannst hier den Klassenchat lesen oder so. Das geht natürlich auch.
Mhm. Ja. Ja, es wird wieder deutlich in dem, was du erzählst, dass ich quasi mich damit auskennen muss als Eltern, weil all die Lösungen, die du jetzt gesagt hast, ich kannte die nicht. Also, dass ich auch auf dem Computer WhatsApp installieren kann. Ich wusste nicht, dass es so ein Zwischending mit den Smartwatches gibt. Hatte ich keine Ahnung von. Also, das sind wirklich neue Informationen und die weiß man ja nur, wenn man sich damit beschäftigt. Also, Das macht nochmal deutlich, wie wichtig es ist, sich so komprimiert auch Informationen zu holen.
Ja, auf jeden Fall. Es ist einfach, es gehört heute einfach zu Familien dazu, ne? Dieser Punkt Medienerziehung. Und dass man sich da selber als Eltern oder Pflegeeltern auch mal weiterbildet. Und bringt einen riesen Mehrwert, weil das macht ehrlich gesagt auch Erwachsenen Spaß. Mhm. Ne? Wenn man versteht, wie die Apps von Kindern und Jugendlichen funktionieren, wenn man die dann mit denen auf Augenhöhe sprechen kann und sagen kann, hier bei Snapchat, bitte die aktiviere die Snapmap oder so. Die gucken einen an, denken, Mensch, super, ja. Also das ist toll.
Mhm. Genau.
Das ist nicht so, wenn man in die Themen einsteigt, nimmt es auch ganz viele Ängste.
Mhm. Ja, meine Frau ist inzwischen auch begeisterter Instagram-Nutzerin. Mhm. Und das kam auch über die Kinder, nicht jetzt von unserer Seite, sondern ist auch total spannend. Also da gibt's ja dann auch eine positive, wie du beschrieben hast, Wechselwirkung, gell? Dass sich das gegenseitig inspiriert. Und dann wird es wieder was Gemeinsames. Und darum geht's ja.
Mhm. Mhm, genau.
Mhm. Diese Online-Kurse, wie funktionieren die? Also was können sich Pflegeeltern da aus deinen Online-Kursen holen?
Also die funktionieren so, man geht auf die Internetseite kinderdigitalbegleiten.de und dann biete ich 2 Kurse an für die von Eltern von kleineren Kindern und für die etwas älteren Kinder, also ab Grundschule aufwärts bis hin ins Teenageralter. Und die meisten Inhalte kann man hören. Es gibt 1-2 Videos, ein längeres Video zum Thema Gefahren im Netz. Das könnte man theoretisch aber auch hören. Und mir war wichtig, dass man es so niederschwellig wie möglich auch machen kann. Also man kann es auch am Smartphone machen zum Beispiel. Mhm. Und während man irgendetwas anderes tut, die Podcasts hören und sich nach jedem Kapitel dann die PDFs dazu runterladen, kann man sich auch ausdrucken, kann man auch einfach nur am Handy speichern oder wie auch immer. Und ich bündle quasi diese ganzen Themen, die für Kinder und Jugendliche wichtig sind und die Eltern wissen sollten. Also, wie stelle ich was ein? Welche Apps gibt es? Was muss ich beachten, wenn ich Kinderfotos poste? Datenschutzthemen? Ist Gaming immer schlecht? Und so weiter. Also, diese ganzen Fragen, das steht auch alles auf kinderdigitalbegleiten.de. Und dann hört man sich quasi die Sachen an und damit man sich keine Notizen machen muss währenddessen, kann man eben danach das alles nochmal als PDF runterladen und dann quasi mit dem Kind Schritt für Schritt durchgehen. Und das Herzstück sind immer am Ende digitale Familienregeln. Ah. Es gibt ja auch schon so, ich sag mal, Medienverträge im Netz, so kostenlose. Das geht mir aber nicht weit genug, weil die sehr allgemein sind. Ich habe dann am Ende der Kurse digitale Familienregeln, die sehr konkret sind. Also, dass man auch darüber spricht, was postet man zum Beispiel bei Instagram, mhm, ja, und was nicht. Und dass man einfach als Familie, und da geht es auch nicht um Verbot, sondern da geht es darum, dass man quasi so eine Sensibilität schärft bei den Kindern und Jugendlichen, dass quasi, wenn man jetzt einen öffentlichen Account hat, wird ja auch alles in die Google-Suche ausgespielt. Mhm. Ja, und man will ja nicht, wenn ich jetzt meinen Accountname leonie.lutz nenne und dann googelt man das und dann pose ich da nur im Bikini oder mhm, sowas. Ja, mhm. Also das müssen Kinder und Jugendliche wissen, dass wenn sie da Fehler machen, dass das im Zweifel für immer im Netz ist. So. Und dass man quasi diese digitalen Familienregeln nutzt, um über die Apps zu sprechen, über Datenschutz zu sprechen und ja, dann nochmal auch vereinbart grobe Medienzeitregeln, die natürlich immer angepasst werden können, weil Kinder werden auch älter, die digitalen Interessen verändern sich. Also da soll nichts in Stein gemeißelt sein, sondern dass man einfach so ein Grundgerüst hat als Familie, so eine Handlungsanleitung.
Mhm. Genau, da wird deutlich in all dem, was du sagst, und das verstehe ich jetzt auch so richtig, dass wirklich, ja, die digitale Erziehung gehört jetzt sozusagen zur Aufgabe von Eltern dazu, aufgrund der sich veränderten Welt.
Absolut.
Mhm. Das ist ein wichtiger Baustein, ja.
Es sagen natürlich auch viele Eltern, oh nein, können die das nicht in der Schule machen? Mhm. Ja und nein. Es wäre super, es wäre großartig, wenn das in den Schulen stattfinden würde. Passiert punktuell, aber überhaupt nicht flächendeckend. Mhm. Und man muss natürlich auch sehen, dass die Geräte der Kinder liegen ja in der elterlichen Verantwortung. Da können Schulen ja auch wenig machen, so, ne? Aber was die Schulen machen könnten, ist, dass sie Themen aufgreifen wie Falschnachrichten, Doxing, also mhm, so Netzphänomene, Cybergrooming, das ist ein Thema, das muss eigentlich in die Schulen, damit alle Kinder wissen, was das ist, mhm, wie die Täter vorgehen. Es gibt unfassbar viele Fälle und davor müssen Kinder beschützt werden. Also die Schulen müssen da tatsächlich aktiver werden. Es gibt natürlich Lehrkräfte, die sagen, da habe ich Lust drauf, das möchte ich machen. Aber das Problem ist einfach, dass wir das nicht flächendeckend haben. Und es gibt dann hier und da vielleicht mal einen Medientag in der Schule. Aber eigentlich bräuchte es Schulfächer. Mhm. Ne? Oder zumindest ein Schulfach mit einer Stunde die Woche ab Klasse 4, spätestens 5, wo Kinder Themen aus dem Netz erklärt bekommen. Aber das Problem ist eben auch, dass die Lehrkräfte das Wissen teilweise gar nicht, mhm, haben, genau, weil es ihnen nicht beigebracht wurde. Also haben wir nur die Chance, dass wir als Eltern das machen, sage ich jetzt.
Ja, richtig, genau. Mhm. Und dennoch ist es ja wichtig, auch politisch Einfluss zu nehmen und zu sagen, wir müssen die Curricula auch ändern in den Schulen. Ja. Also weil das eben Bestandteil der Lebenswirklichkeit von Kindern und von uns allen geworden ist. Ja. Mhm. Gibt es denn für dich so ein absolutes No-Go in der digitalen Erziehung?
Ja, das absolute No-Go ist natürlich, mit Handyentzug zu drohen oder auch die Nachrichten des Kindes heimlich zu lesen. Also alles, was das Vertrauen zerstört, was wir uns eigentlich jahrelang mit Kindern aufbauen. Ja, mhm. Das ist für mich ein absolutes No-Go.
Okay. Und dann nochmal die Frage, gibt es so, du hast zwei schon genannt, ClickSafe und noch eine andere Internetadresse, gibt es noch einen Tipp, wo Eltern sich im Internet informieren können?
Ja, genau, ClickSafe auf jeden Fall. Es gibt vielleicht noch für die auch schon Teenager oder jugendliche Kinder haben, gibt es auch die Seite Handysektor. Die machen zum Beispiel auch YouTube-Videos ganz gut aufbereitet, gerade für Jugendliche. Mhm. Und ansonsten kann ich auch auch für die mit jüngeren Kindern oder mit älteren, meinen Instagram-Kanal empfehlen. Mhm, okay. Der heißt auch Kinder digital begleiten, alles in einem Wort. Und da kann man sich quasi kostenlos auch zu verschiedenen Themen weiterbilden. Da mache ich Videos teilweise oder auch Textbeiträge zu verschiedenen Themen.
Mhm. Ja, toll. Ja, richtig klasse, ja. Genau. Ich frage am Ende immer meine Gästinnen in dem Fall, was würdest du denn Pflegeeltern und Eltern wünschen, wenn es um die Begleitung von ihren Kindern im Zusammenhang mit digitalen Medien, mit der digitalen Welt geht. Was wäre so dein Wunsch?
Der Wunsch wäre, dass man sich gemeinsam auf eine Reise in die digitale Welt begibt und auch den Nutzen sieht. Und weil ich einfach davon überzeugt bin und weiß, dass dadurch auch die Ängste abnehmen, die man so hat, und die, auch die Vorbehalte. Ja, und dass Digitalität einfach ganz natürlich in Familien stattfinden kann, ohne so viel Vorbehalt, und dass man quasi ja auch die Chancen und den Nutzen sieht, dass man Kinder dabei begleitet, zu Gestaltern zu werden, dass man sie zum Mitmachen anregt, aber eben nicht alles posten, alles in die Welt tragen, sondern eben sinnvoll. Und ja, ich hoffe, dass wir das mit unserem Buch, Annika und ich, da anstoßen können, und das wäre so mein Wunsch, ja.
Ja, ich bin begeistert, also jetzt auch von unserem Gespräch, und bin total gespannt auf das Buch. Ich werde das für unseren Fachbereich auf jeden Fall anschaffen, weil wir ja auch wirklich Eltern haben, die da auch mal drin stöbern werden oder das lesen werden, ganz bestimmt, und finde es total spannend. Und ich spüre so, wie du für das Thema brennst, also das ist ganz durchflutet sozusagen davon, und es fließt dir so leicht in die Gedanken und dann aus dem Mund. Das ist total spannend. Also, und ich kann für mich sagen, jetzt nach dem Gespräch, ich habe wirklich, und ich bin jetzt niemand, der nicht offen ist, was digitale Medien angeht, sondern ich bin ja eher offen, und trotzdem habe selbst ich noch mal eine Menge Sachen gelernt. Herzlichen Dank für das tolle Gespräch.
Super, das freut mich sehr. Ich bedanke mich.
Ja, mach's gut. Gutes Gelingen für euer Buch.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Das war's für heute. Sie können sicher sein, der nächste Podcast Pflegefamilien Deutschland folgt bald. Vielleicht haben Sie Ideen für weitere Themen, die wir in unserem Podcast aufgreifen sollen. Wir sind gespannt auf Ihre Anregungen. Haben Sie vielleicht in der Zwischenzeit auch Lust bekommen, selbst Pflegefamilie zu werden? Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Sie. Sie finden uns unter www.pflegefamilien-hessen.de.